Gemeindefreizeit steht vor der Tür. Es sind in Vorbereitungen viele Gedanken, viele Pläne für die, die dabei sind oder andere, die jetzt noch Gemeindefreizeit planen müssen und vielleicht dann schon den Urlaub vorbereiten. Keine Ahnung, was du heute Morgen mitbringst, was du schon an Informationen gelesen hast, gehört hast, was die Woche ausgemacht hat, was die Themen sind, was uns umtreibt. Kann so vielfältig sein, so ungeheuer viel. Jeder hat ein anderes Thema, jeder hat einen anderen irgendwo etwas, was ihn umtreibt und bewegt. Und deshalb auch fand ich es jetzt sehr spannend, das schöne Lied hier, das, was wir wirklich nötig haben, ist auch Stille, ist in der Mitte irgendwo anzukommen, ist eine bestimmte Stimme zu hören, Worte zu hören. Und darum geht es heute auch im weitesten Sinne in der Predigt. Es geht darum, auf Jesus zu blicken, der ein Leben geführt hat, bei allem, was da an vielerlei war, an Herausforderungen, das doch irgendwo einen Mittelpunkt, eine klare Mitte hatte, eine klare Ausrichtung hatte. Und dass Jesus so gelebt hat, dass er nicht von den vielerlei unter die Räder gekommen ist oder irgendwo sagte, jetzt brauche ich die Auszeit, den Urlaub oder was weiß ich, oder mir reicht es irgendwo, sondern dass er einfach so leben konnte, dass Kraft da war in seinem Leben, eine Kraft, die von ihm auch ausgegangen ist, die Menschen berührt hat, die Menschen verändert hat und geheilt hat. Es gibt diesen kleinen Satz im Lukas-Evangelium, wir lesen gleich den Text, wo es heißt, es ging Kraft von Jesus aus. Und mit den Menschen, mit denen er zusammenkam und die Menschen, die mit ihm zusammenkamen, die wurden heilsam davon berührt, dass das, was mit ihnen gemacht hat, dass diese Begegnung sie verändert, heilvoller, kraftvoller, lebendiger gemacht hat. Und wir wollen heute Morgen einfach von Jesus lernen, auf ihn schauen und ein paar Dinge mitnehmen, die vielleicht auch für uns, wie wir unterwegs sind, wichtig sein können. Ich lese uns aus Lukas Evangelium Kapitel 6, die Verse 12 bis 19, ihr dürft mitlesen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er, Jesus, auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Es werden dann die Namen aufgeführt, von Simon Petrus angefangen, über Andreas, Jakobus und so weiter, bis hin zu Judas Iskariot, alle 12 werden aufgeführt. Und dann heißt es weiter, und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld, und um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem ganzen Küstenland von Tyros und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk versuchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Soweit dieser Text aus dem Johannesevangelium. Und der Text hat eine klare Struktur, die wird durch Zeitangaben hier auch deutlich gemacht. Nehmen wir gleich nochmal die nächste Folie, damit wir das sehen. Diese Zeitangaben in diesem Text sind einerseits die Nacht und dann wurde es Tag. Und dann war es der volle, der helle Tag, der Nachmittag, der helle Tag eben, die strukturieren diesen Text. Und eine Geschichte ist da sozusagen, die einen Tag umspannt. In Israel, im Hebräischen, beginnt ja eigentlich der Tag mit der Nacht. Das muss man ja auch wissen. Also abends beginnt eigentlich der neue Tag. Deshalb ist das Erste, was an einem neuen Tag hier geschieht, eben in der Nacht, dass Jesus allein auf dem Berg ist, allein in der Einsamkeit, weg von seinen Jüngern, aber zusammen mit Gott, mit seinem Vater im Himmel. Da ist er die Nacht über. Und dann kommt der Morgen. Das ist dann eigentlich im Hebräischen schon mitten, fast schon mitten am Tag sozusagen, aber es ist der Morgen, der Tagesanfang, die Helligkeit kommt. Und da versammelt er seine Jünger. Und dann wählt er 12 von ihnen aus und formt eine Gemeinschaft. Und dann geht er mit ihnen am Nachmittag hinab, also sie waren eben auch ein bisschen da mit dem Berg unterwegs, geht hinab auf ein ebenes Feld. In Lukas schließt sich dann die Feldrede an. Die Bergpredigt ist bei Lukas eine Feldpredigt. Und dann tritt er aufs Feld, er predigt, er verkündet und er begegnet den Menschen und es geht Kraft von ihm aus, er dient den Menschen, sie werden verändert. Es ist also eine Geschichte zwischen Nacht und Vormittag und Nachmittag und es sind verschiedene Elemente, die da drin sind. Es ist die Einsamkeit vor Gott, das Alleinsein, es ist die Gemeinschaft, die sich dort formt und es ist der Dienst an den Menschen, der sich dann anschließt. Und diese Reihenfolge, dieser Ablauf ist etwas, was uns erstmal irgendwo bewusst werden darf und auffallen darf. Weil wenn wir unterwegs sind in unserem Alltag, wenn wir unser Leben leben, dann ist es oft genau umgekehrt. Dann sind wir in anderer Reihenfolge unterwegs. Wir machen uns vielleicht, ich weiß nicht alle, aber vielleicht viele, wir machen uns mal unsere To-Do-Listen. Was gibt es zu tun? Was steht an? Was ist Aufgabe? Was ist heute dran? Morgen, übermorgen? Was ist wichtig? To-Do-Listen, Projekte, Dienste, Aufgaben stehen am Anfang. Dann überlegen wir uns, schaffen wir uns das alleine? Oder brauchen wir irgendjemand, der da mitmachen muss? Muss man ein Team, Gemeinschaft, muss man da irgendwo ran? Und dann, wenn man dann unterwegs ist und denkt, naja, vielleicht wäre es auch nicht schlecht, wir beten auch noch für die ganze Sache. Und vor allen Dingen dann, wenn es vielleicht hakt und wenn es vielleicht schwieriger wird, okay, dann ist Gebet wichtig. Das ist normalerweise unsere Reihenfolge und vielleicht ist es auch okay so, wenn wir im Alltag unterwegs sind, dass wir von unseren Projekten und Aufgaben und Überlegungen ausgehen. Aber es gibt eine geistliche Reihenfolge, eine geistliche Ordnung und die ist wichtig, auch für uns selber, ob wir mit Kraft, ob wir mit gesund, ob wir heilvoll unterwegs sein können. Und da beginnt es anders. Da beginnt es mit der Einsamkeit, die trotzdem nicht allein ist, sondern eine Gemeinschaft mit Gott. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus erwächst dann nachher eine Gemeinschaft mit Menschen. Da ist eine Sammlung da, ein Miteinander da. Und dann geht es in den Dienst, in die Aufgabe, in das hinein, was wichtig ist. Und diese drei Punkte, die wollen wir uns heute Morgen einfach mal angucken. Und auf dem Hintergrund oder auf dieser Folie, wie Jesus das hier gelebt hat. Zunächst die Einsamkeit, Alleinsein mit Gott. Ein alter Mathematiker, Philosoph, Blaise Pascal, vor 500 Jahren beinahe, hat mal gesagt, das ganze Unglück der Menschen beruht auf einer einzigen Ursache, nicht ruhig in einem Zimmer bleiben zu können. Es liegt 500 Jahre zurück, dass er den Eindruck hatte, dass da schon so viel los ist, dass eben da manches Unglück, das Ganze sagt er hier, aber manches Unglück davon herrührt, dass die Leute nicht mehr mit sich allein sein können. Klar kann man sagen, heute sind viele ganzen Tagen, ganze Nächte und was weiß ich, mit sich allein im Zimmer, aber da gamen sie oder machen irgendwas, also da ist nicht die, da sind sie noch mal anders unterwegs, also es ist ja die Qualität von Alleinsein, um die es hier geht. Die Art, wie bin ich hier für mich allein, wie bin ich da? Ich erzähle nur eine Geschichte von den alten Wüstenvätern, den Eremiten aus dem 4. Jahrhundert. Da war mal so ein Einsiedler in der Einöde lebte der und schöpfte Wasser aus einer Zisterne, aus einem Brunnen, als dann ein Fremder, der vorbeikam, hinzutrat und sagte, würde mich mal interessieren, wozu hältst du dich denn eigentlich in der Wüste auf, in dieser Einöde, so viel für dich alleine? Und der Eremit sagte, dann schau doch mal in den Brunnen rein, was siehst du dort? Und dann blickte der Fremde, der da vorbeikam, der blickte angestrengt in den Brunnen hinein und sagte, ich sehe nichts. Und nach einem Weilchen, wo sie da zusammen sitzen am Brunnenrand, nach einer Weile wiederholt der Eremit seine Aufforderung und sagt zu dem Fremden, er möge doch nochmal in den Brunnen hineinschauen. Und dann tut er das und dann sagt er, hey, ich sehe was. Ich sehe mein eigenes Gesicht. Und dann sagt der Einsiedler, ja, genau so. Während ich Wasser schöpfte und dann nachher die Unrast da war, die Wellen, das Wasser sich hin und her bewegte in der Zisterne im Brunnen, da hast du nichts gesehen. Aber in der Ruhe, da kann man sehen, wer und was man ist. Und das ist das Eigentliche, worum es in dieser Einsamkeit geht, die wir alle auch brauchen, die auch Jesus hier gelebt hat, die Erfahrung tiefer zu sehen. Wer bin ich? Wie bin ich unterwegs? Das ist eigentlich das Anliegen oder der Zielpunkt der Stille. Wenn wir in der Stille sind, ganz ehrlich, also ich denke, euch geht es nicht anders als mir, die Erfahrung mit der Stille ist eigentlich die, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich will jetzt mal still werden, klappt nicht so schnell. Dann kommen die tausenderlei Dinge, dann geht einem so viel durch den Kopf. Dann kommen all die Wahrnehmungen, Ablenken, Geräusche, all das eben, was auf der Liste steht oder wie auch immer oder was eben Alltag noch ausgemacht hat. Wenn wir versuchen, still zu werden, dann springt das Ganze da in Gedanken oft richtig hin und her. Jemand hat mal gesagt, unser Affeninnenleben ist wie ein Bananenbaum voller Affen. Also die springt eben alles irgendwo hin und her. Aber wir brauchen eine Stille, eine qualifizierte Stille, wo wir wirklich ruhig werden vor Gott und wo das geistliche Leben wieder, vielleicht auch erst wieder richtig beginnt, aufblüht, lebendig wird, genährt wird. Wir brauchen diesen Ort der Stille. Und das ist nochmal etwas anders, wie wenn man sagt, mach mal stille Zeit. Weil das ist auch wichtig, stille Zeit machen, wo man sich beschäftigt mit der Bibel, wo man betet, wo man vielleicht auch seine Gebets- und Fürbitteanliegen hat und wo man sagt, das muss ich irgendwie durchbeten, will ich durchbeten. All das ist wichtig. Das ist nicht gering zu achten. Es ist wichtig, dass wir auch solche Zeiten haben. Aber die Stille, die Einsamkeit vor Gott ist nochmal eine andere Qualität. Da geht es letztlich um eine tiefen Begegnung mit Gott selber. Da geht es um eine tiefen Begegnung mit dem Vater im Himmel. Und diese tiefen Begegnung mit dem Vater im Himmel, die hat auch Jesus immer wieder gesucht. Worum geht es in dieser Stille, in diesem Alleinsein? Das Wichtigste ist, dass wir Gott begegnen, dem Vater. Und wenn wir Gott begegnen in der Einsamkeit, dann begegnen wir dem, der die Liebe in Person ist. Denn das wird uns in der Bibel, Johannes schreibt das ganz klar in seinem Brief, er sagt, Gott ist die Liebe. Und wenn wir eine Begegnung haben in der Stille, in der Einsamkeit mit Gott, dann begegnen wir der Liebe in Person. Und das macht was mit uns. Weil die Liebe in Person ist ja nicht so etwas, was dort bleibt, sondern das betrifft mich, da werde ich ja jetzt einbezogen. Dann höre ich, dann erfahre ich, dann erlebe ich in dieser Begegnung mit Gott, dem Vater, der Liebe in Person, dass ich selber geliebt bin. Dass diese Liebe, dass diese Begegnung, dass die mir persönlich gilt. Und das ist das Entscheidende, wenn es um die Einsamkeit geht, die Stille vor Gott, dass wir so weit durchdringen oder so ruhig werden, dass das, wer Gott ist, dass er die Liebe ist, dass uns das wirklich nahe kommt, dass das in unserem Herzen ankommt, dass wir diese Stimme hören, dass wir dieser Person, dass wir diese Beziehung erleben. Und Jesus hat an verschiedenen Stellen seines Erdenlebens hat er auch außergewöhnliche Erfahrungen gemacht, wie wir vielleicht auch manche Momente kennen, wo das in besonderer Weise da war. Als Jesus am Jordan war und getauft wurde, da war die Stimme in besonderer Weise da. Da kam der Heilige Geist in Form der Taube auf Jesus und dann war die Stimme da, die ihm gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Das war die Stimme des Vaters im Himmel. Auf dem Berg Tabor war eine ähnliche Situation da. Und Jesus hat diese Worte, ja, hat er sie gebraucht? Das weiß ich nicht. Aber er hat sie gehört. Er hat sie erfahren. Es ist etwas, was in ihm gelebt hat. Und es ist etwas, was er auch immer wieder gesucht hat. Auch an Knotenpunkten in seinem Leben, wenn er unterwegs war, dass er gesagt hat, ich brauche diese Einsamkeit, diesen Moment, diese Stille, diese qualifizierte Alleinsein vor Gott, wo ich Gott begegne, dem Vater im Himmel, wo er aber auch mir begegnet und wo ich seine Stimme höre, die Stimme, dass auch ich geliebt bin, dass auch ich eine geliebte Tochter und eine geliebte Sohn des Vaters im Himmel bin. Das ist so wichtig. Dort beginnt im Grunde alles geistliche Leben, dort beginnt alle geistliche Nachfolge und dort beginnt alles, was eben auch ein gutes und heilvolles Miteinander ausmachen kann. Diesen Ort brauchen wir. Jesus hat ihn gesucht in dieser Nacht. Die Jünger waren noch mit dabei, aber er ging weiter, er ging auf den Berg und sagte, ich brauche diese Begegnung mit dem Vater im Himmel, ich brauche sie für das, was jetzt an neuem Abschnitt ansteht. Es ist so wichtig, diese Stimme zu hören. Und Jesus hat sie verinnerlicht, damit er in seinem öffentlichen Dienst, in dem er unterwegs war, dass er unabhängiger wurde von dem, was eben vielleicht an Erwartungen, was einfach da war oder was an Stimmen da war. Dass er einen klaren Weg gehen konnte. Weil als Jesus getauft war, kurz danach, und diese Stimme gehört hatte, kurz danach war ja auch die Anfechtung da. Kurz danach hat er ja gehört, die Stimme, dort in der Wüste, dass der Versucher zu ihm sagte, wenn du das bist, wer du bist, der Sohn Gottes, der geliebte Sohn, dann zeig's doch. Dann mach doch mal deutlich, was deine Macht ist, was deine Vollmacht ist, was du kannst. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Dann mach doch mal die Steine zu Brot. Dann spring doch mal vom Tempel herab, von der Zinne, ohne dass was passiert. Dann mach doch mal die Dinge, die jetzt wirklich eine Veränderung in dieser Weltgeschichte bewirken. Zeig, wer du bist. Das ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ja nicht verkehrt, wenn man die Macht dazu hätte oder wenn man das kann, warum soll man es nicht tun? Es ist ja immer auch die Entscheidung, die man treffen muss, wo man sagt, ja eigentlich, ist das jetzt verkehrt? Ist das jetzt dran? Ist es richtig? Jesus musste wissen und sich entscheiden, was richtig und was verkehrt ist. Und er konnte das tun, weil er so sicher war in dem, wer er ist und was in ihm da ist, dass er nicht irgendwo auf verkehrte Wege kommen musste, sich zu beweisen oder irgendwie Erwartungen zu füllen oder wie auch immer. Jesus war in sich klar und stimmig, weil er wusste, ich bin der geliebte Sohn Gottes. Und es ist die Frage der Identität, die sich in der Stille irgendwo immer wieder stellt. Wer bin ich? Wer bin ich in der Tiefe? Und das hat Jesus erfahren, ich und der Vater. Ja, wir gehören zusammen. Wir sind eins. Wir sind eng verbunden. Und Vater, du bist in mir und ich bin in dir. Und das ist Einsamkeit mit Gott. Das ist auch eine Erfahrung, das ist auch eine Einladung, zu der wir eingeladen sind, das in unserem Leben zu erfahren. Und dort, wo das geschieht, wo wir wirklich auch in dieser Stille ankommen und Gott als Vater begegnen, seine Liebe uns begegnet, da geschieht nochmal etwas anderes. Nicht nur, dass es uns gut tut und wohl tut, sondern wenn wir der Liebe in Person begegnen und wissen, diese Liebe gilt mir, dann werden wir in der Stille, wenn wir in der Stille wirklich uns aufhalten, auch merken, dass diese Liebe nicht nur mir gilt, sondern dass sie auch den anderen gilt, dass sie den Menschen gilt, dass die Liebe Gottes größer ist, als nur mich zu beglücken und mich irgendwie auszufüllen, sondern dass diese Liebe allen Menschen gilt, dass der Vater im Himmel wirklich ein Vater ist, der die Menschen im Blick hat. Also dort, wo wir dem Geheimnis der Liebe Gottes für uns auf die Spur kommen, das Hören, dann öffnet sich zugleich auch etwas in uns, was sagt, diese Liebe, die soll gelebt werden, auch im Miteinander. Und deshalb, wenn Jesus hier da ist und betet und hört und vor Gott ist und die Nacht eben im Gebet vor Gott so verbringt, in dieser Einsamkeit, dann kommt am Morgen der Punkt, wo er sagt, jetzt möchte ich eine Gemeinschaft sammeln. Ich möchte Menschen besondererweise herrufen, damit wir diese Liebe Gottes im Miteinander leben können und erfahren können. Man könnte ja auch sagen, hey, Jesus hat vielleicht einfach diesen Zeit oder die Menschen gerufen, weil er ein Projekt hatte, weil er sagte, wie passen die am besten zusammen? Vielleicht war das auch ein Gedanken. Aber ich glaube, Jesus hat vor allen Dingen die Jünger berufen und gesucht, weil er mit ihnen die Liebe Gottes teilen wollte. Weil er sie einladen wollte in eine Gemeinschaft, wo man dann im Miteinander unterwegs ist. Deshalb beten, der Stimme Gottes Raum geben, ihn hören, öffnet uns auch für ein neues Miteinander, wo wir darauf aus sind, nicht für uns alleine oder nur ich orientiert zu leben, sondern das, was uns geschenkt ist, auch zu teilen. Also der erste Punkt, die Alleinsein vor Gott, in den Mittelpunkt zurückfinden, was ist wirklich wichtig, von dem vielen, was uns beschäftigt, auch wegzukommen. Vielleicht können wir es nochmal mit einem Wagenrad, ich habe ein Bild mitgebracht, wo wir nochmal deutlich machen können, wie wir oft unterwegs sind, da so ein altes Wagenrad. Und in unserem Alltag bewegen wir uns sehr, sehr oft einfach da außen, auf dem Rad, irgendwo auf der Felge. Da rennen wir rum, da sind unsere alltäglichen Dinge und Herausforderungen. Und dann gucken wir, wie wir irgendwie noch Kraft irgendwo herbekommen, damit wir all dem, was sich da so schnell dreht, auch nachkommen in unserem schnelllebigen Leben. Aber das Geheimnis ist ja das, dass wir wieder zum Mittelpunkt finden, zur Narbe. Gott sagt, fang doch dort an, wo der Unterschied gemacht wird. Leb im Mittelpunkt, leb in der Gemeinschaft mit mir. Dann ist man auch verbunden mit vielen Speichen, mit anderen Menschen und mit dem Alltag und den Herausforderungen. Aber es ist eine andere Mitte da, aus der herausgelebt wird. Diese Mitte hat Jesus gelebt. Er war im Vater, der Vater war in ihm und aus dieser Mitte heraus hat er Menschen gerufen in das Miteinander. Und Gemeinschaft ist dann der zweite Punkt, den wir bei Jesus hier sehen. Gemeinschaft, gemeinsames Leben von der Einsamkeit in die Gemeinschaft hinein. Er sucht Menschen, er wählt sie aus, um mit ihnen diese Wirklichkeit zu leben, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und dass er möchte, dass Miteinander gelingt und dass in dieser Welt von dieser Liebe aus einfach auch Veränderung in diese Welt hineinkommt. Wenn wir nur als Menschen unterwegs sind, nicht gefüllt mit der Liebe Gottes, und wenn wir dann im Miteinander unterwegs sind, dann werden wir uns vielleicht irgendwelche Projekte vornehmen und Dinge und sagen, okay, das wollen wir anpacken. Und wenn es nicht gelingt, dann suchen wir auch gerne mal nach Schuldigen, an wem es gelegen hat, warum man nicht irgendwo so gut irgendwie vorankam. Oder man sagt, man ist irgendwie so miteinander unterwegs, dass man sagt, das, was in meinem tiefen Innern nicht ausgefüllt ist, das erwarte ich jetzt einfach von meinem Team, von den Menschen, von den Beziehungen, das erwarte ich von meinem Ehepartner, das erwarte ich von meinen Kindern, das erwarte ich von irgendjemand, dass ich hier in Gemeinschaft und Verbundenheit so gefüllt und ausgefüllt werde, dass ich erfahre, es geht mir gut und ich bin gut unterwegs. So sind wir normalerweise unterwegs, wenn wir nicht aus der Mitte heraus leben. Wenn wir aber gefüllt sind mit der Liebe Gottes, wenn uns das irgendwo prägt und ausfüllt, dann werden wir nicht von einem anderen Menschen erwarten, dass er uns praktisch ausfüllt, dass er uns dass die Kraft, die Lebensfülle, dass er uns das bringt, was wir eigentlich zutiefst suchen. Sondern wir wissen, das finden wir nur bei Gott. Und deshalb können wir auch auf eine andere Weise miteinander leben. Wir überfordern uns nicht gegenseitig von dem, was wir voneinander erwarten. Weil das Eigentliche, was wir brauchen, die tiefe Liebe, die gibt uns nur der Vater im Himmel. Aber wir können jetzt miteinander Beziehung leben und Liebe leben, wo wir uns nicht überfordern, wo wir uns gegenseitig feiern als Menschen, die in unserem Leben Anteil haben, wo wir uns als Gaben füreinander auch wahrnehmen, wo wir einerseits uns gegenseitig feiern können in der Gemeinschaft, wo wir andererseits aber auch wissen, wir werden immer wieder auch an Grenzen stoßen. Wir sind verletzlich, wir werden uns auch gegenseitig verletzen, wir müssen und dürfen auch aus Vergebung heraus leben. Das ist dann die Dimension der Gemeinschaft, wo man aus der Liebe Gottes heraus sagt, wir dürfen, wir sind eingeladen, Gemeinschaft zu leben, aber wir werden uns darin nicht überfordern. Wir sind es nicht, die mit unserer Gemeinschaft den Unterschied machen dürfen müssen, sondern Gottes Liebe in uns gibt eine neue Qualität in die Gemeinschaft und das Miteinander hinein. In dieser Weise ruft Jesus Menschen zu sich und er ruft seine Jünger und sagt, seid mit mir unterwegs. Nehmt teil an diesem großen Projekt, dass Gott seine Liebe in diese Welt, sein Heil ganz neu hineintragen will. Aus der Einsamkeit, aus dem Alleinsein erwächst eine bestimmte Form von Gemeinschaft und dann kommt eben aus dieser Sammlung heraus, und das ist das Dritte, dass man gemeinsam, Jesus nimmt seine Jünger mit, hineintreten kann in das, was jetzt Aufgabe und Dienst und Auftrag ist, den Jesus hat. Nämlich, das Reich Gottes zu verkünden in Wort und in Tat und einfach da zu sein für die Menschen. Dann Jesus geht mit seinen Jüngern hinab und tritt dann dort auf das ebene Feld. Und Lukas 6 kann man nachlesen. Es sind gute, es sind wichtige, es sind wertvolle Worte, die er den Menschen sagt. Und es sind Begegnungen. Menschen begegnen Jesus und erfahren, von ihm geht Kraft aus. Da ist etwas da, was er hat, was uns berührt, was uns heilvoll macht, was uns gesund werden lässt. So ist es hier geschrieben. Dann kommt der Dienst, den Jesus tut. Und es ist ein Dienst, der herausfließt aus der Begegnung mit Gott, aus einer bestimmten Form von Gemeinschaft, gemeinsam den Menschen dienen. Dienen und Dasein für andere ist eben mehr als nur ein Abarbeiten von Aufgaben. Es ist es auch, Aufgaben und alle Dinge sind auch wichtig, aber dieses Dienen ist etwas, wo Jesus weiß, wenn ich zu den Menschen gehe und wenn ich angeschlossen bin an diese Liebe Gottes, die in mir lebt, der Vater in mir und ich im Vater, und wenn wir gemeinsam so unterwegs sind, dann wird aus diesen Begegnungen und aus dem, was sich uns im Leben stellt, dann wird da etwas Heilvolles hineinfließen. Der Dienst, hat mal jemand gesagt, ist mehr eine Berufung, etwas, was wir auch glauben dürfen und glauben müssen. Nämlich, dass dort, wo wir in Gott angeschlossen sind, dass da Gott einfach das hineinlegt, dass durch uns etwas Gutes geschehen wird. Dass durch uns Liebe, dass durch uns Kraft, dass durch uns Heilvolles ausgehen wird. Es ist auch etwas, was man zuerst mal glauben muss, weil wenn man auf sich selber schaut und dann seine Schwächen, seine Unzulänglichkeiten, seine Begrenzungen sieht, dann sagt man, ja, müsste ich nicht zuerst mal irgendwo kräftig daran arbeiten, damit es besser wird und so weiter. Dann erst kann irgendwas passieren. So sind wir ja manchmal dann auch unterwegs. Aber hier ist der Gedanke der oder die Linie die, dass dort, wo wir vertrauen, dass auch in unseren Unzulänglichkeiten und Schwachheiten, wie wir unterwegs sind als Menschen, wenn wir angeschlossen sind an die Liebe Gottes, dann wird Gott durch uns etwas bewegen können zum Guten hin. Wenn wir uns einfach hinhalten, wenn wir einfach unterwegs sind und das als Berufung annehmen. Gott zu dienen heißt zu vertrauen, dass eine Kraft auch von dir, von uns ausgehen kann und will, dass Menschen mit dem Heil Gottes erreicht werden. Dann, wenn wir als Sohn und als Tochter des Vaters im Himmel leben. Ich glaube, das ist eben die Grundvoraussetzung. Da beginnt alles. Dort, wo wir uns sicher werden und klar werden, wir sind geliebte Kinder des Vaters im Himmel. Wo wir das nicht nur im Kopf wissen, sondern wo es in der Erfahrung auch ankommt. Und wir das einfach leben, dann versagen, in dem möchte ich leben und unterwegs sein, dann wird da auch der Herr, der Heilige Geist, Gott, die Möglichkeit, etwas nehmen können und etwas aus dem machen können, wie wir unterwegs sind. Ob wir uns dessen bewusst sind, was gerade geschieht, ob wir uns schwach fühlen oder wie auch immer, Gott kann Dinge bewegen durch uns, weil er das will. Und deshalb hat Jesus auch seine Jünger eingeladen und gesagt, seid mit dabei. Es geht nicht nur darum, dass ich der geliebte Sohn Gottes bin, sondern ihr seid genauso geliebte Söhne, Kinder des Vaters im Himmel. Ihr seid genauso willkommen im Reich Gottes Und ihr seid genauso gesandt, das sagt er dann später, wie ich gesandt worden bin. Das gilt für seine Jünger damals, das gilt für uns heute, wie wir da sind, dass Gott Jesus uns einlädt und sagt, so wie ich unterwegs war, so dürfen wir als Einzelne und auch als Gemeinde unterwegs sein, um zu wissen, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist, wie es Paulus einmal schreibt. Das sind nicht unsere Möglichkeiten, Fähigkeiten und Begrenzungen. Das ist etwas Himmlisches. Und wenn das da ist, dann wird da auch etwas fließen und weitergehen. Und diese Einladung, diese Ausrichtung, diese ja vielleicht auch neue Orientierung in dreifacher Hinsicht. Es beginnt mit der Einsamkeit vor Gott, mit dem wirklichen Hören und Erleben der Nähe und Liebe Gottes. Es beginnt zu wissen, wir sind zusammengestellt. Ich bin nicht allein unterwegs. Dort, wo ich Gott begegne, ganz persönlich, da bin ich auch eingeladen und zugleich immer auch hineingestellt in Beziehungen, in Miteinander. Und gemeinsam sind wir eingeladen und herausgefordert, Menschen zu dienen in unserem Alltag. Einfach, vielleicht auch zuallererst, dass wir sind, dass wir dann als solche da sind, als geliebte Söhne und Töchter des Vaters im Himmel. Dass wir als solche unterwegs sind, auch in unseren Begrenzungen, dass wir als solche unser Leben feiern, auch in allen Schwächen und in allen Begrenzungen, dass wir sicher werden oder gewiss werden, dass wir eine Gabe sind für andere, dass wir aber auch immer wieder entdecken, auch der andere ist auch eine Gabe, natürlich auch immer eine Aufgabe. Das ist ja die andere Seite, haben wir jetzt unterschlagen, aber das nur als Nebengedanke nochmal, in der Gemeinschaft ist ja eben auch der Judas mit dabei, der nachher zum Verräter wird. Oft ist in Gemeinschaften, in Zusammenstellungen miteinander auch der Mensch dabei, den wir eigentlich, der schwierig ist, der herausfordernd ist, der vielleicht auch problematisch ist, der uns triggert, der uns irgendwie, wo wir sagen, wäre besser, er wäre nicht mit dabei. Aber die sind ja auch wichtig, das gehört ja auch mit dazu. Vielleicht sind wir manchmal selber Menschen für andere, die auch problematisch sind. Also Gemeinschaft ist ja immer auch nicht vollkommen, es ist ja immer irgendwo zerbrechlich, es ist ja immer begrenzte Gemeinschaft. Aber dort, wo der Mittelpunkt, wo wir von der Narbe aus leben, von dem, dass wir bei Gott angebunden sind, da werden die Speichen auch so verankert sein, dass nachher etwas Tragfähiges entsteht und gelebt werden kann. Frei werden zum Dienst, frei werden Menschen zu dienen, frei werden einfach zu sagen, ich bin da, ich bin mit dir, ich stehe an deiner Seite, ich habe keine Lösungen immer parat oder irgendwo, aber ich bin da, ich will mittragen, ich will mitgehen. Auch das sind ja ganz einfache und vielleicht auch ganz wichtige und unerlässliche Formen des Dienens, von dem auch schon Kraft und Heilung ausgehen kann. Barmherzig zu sein, sich in Situationen hineinstellen zu lassen, nicht nur der Freude und des überfließenden Lebensglücks, aber auch, wo Schmerzen oder Leid oder Dinge mitzutragen und zu teilen sind. Also heute Morgen ein Blick auf Jesus, wie er in dieser Situation unterwegs ist, auch für uns die Einladung, das Lernfeld, dreifaches Lernfeld könnte man es nennen, die Einsamkeit, das Alleinsein vor Gott, Gemeinschaft, miteinander leben, Dienstleben. Das sind geistliche Lebensfelder, sind auch Lernfelder. Aber wenn wir uns in diesen bewegen, unterwegs sind, dann wird das mit uns was machen und dann wird das auch unser Leben im Einzelnen wie im Miteinander auch fruchtbar machen können. Weil Gott möchte, dass auch durch uns heilsames, lebensveränderndes, heilvolles Leben ausgeht. Einsamkeit vor Gott ist der Ausgangspunkt. Hier wird der Unterschied gemacht. Hier findet Verwandlung statt. Heute Morgen ist mir noch eine Geschichte eingefallen, mit der möchte ich schließen und es nochmal auf den Punkt bringen. Geschichte aus unserer Familie, aus unserem Familienleben. Wir erinnern uns mit den Erwachsenenkindern gerne auch mal wieder an die alten Zeiten und manchmal lachen wir auch richtig kräftig, unter anderem über die Geschichte, wenn man viele Kinder hat. Wir hatten ja ein paar und die sind noch relativ klein, dann kann es auch schon mal richtig anstrengend sein. Also da irgendwo auf der Felge dreht sich dann wirklich viel. Und in so einer Situation kommt man manchmal an Grenzen, ich selber auch, aber ich denke auch als Mutter, Muttertag, meine Frau auch mal Grenzen dann erreicht. Und manchmal fällt dann so der Satz, also ich glaube, ich werde noch zum Hirsch. Und das kam dann halt manchmal auch mal wieder vor, wo so eine Situation da war, dass einfach ein bisschen alles sehr angespannt war. Ich glaube, ich werde noch zum Hirsch. Und dann war die Situation die, dass halt meine Frau sagte, so, ich muss jetzt raus. Ich gehe jetzt in den Wald. Und dann erzählt eines unserer Kinder, als die Mama dann eben weggefahren ist mit dem Fahrrad in den Wald, dann hat er gedacht, so, jetzt ist es soweit. Jetzt wird ihr zum Hirsch. Die hat ja gesagt, ich werde noch zum Hirsch, jetzt wird ihr zum Hirsch. Und jetzt geht ihr in den Wald und dann, also das hat er uns dann irgendwann mal erzählt. Und dann kriegt man halt mit, was Kinder so irgendwie sich denken. Und das ist ja, also wir lachen jetzt heute drüber, aber es ist ja schon dramatisch. Also wenn so ein kleines Kind dann denkt, jetzt geht die Mama weg und wird zum Hirsch. Und das gibt's so, also ja. Aber wisst ihr, so eine Verwandlung irgendwo, wo man zum Hirsch wird? Ich glaube, das kennen wir. Es gibt Situationen und Anspannungen, wo man sagt, ich glaube, ich werde jetzt zum Hirsch. Das kann in der Familie sein, das kann in der Ehe sein, das kann im Beruf sein, das kann auch in der Gemeinde sein. Das kann im Unterweg sein, wo man denkt, so, ich glaube, hier werde ich zum Hirsch. Und manchmal wird man dann auch in solchen Situationen tatsächlich zum Hirsch. Aber der Punkt, die Einleitung heute Morgen ist die, dass es einen Ort gibt, wo wir nicht zum Hirsch werden, sondern dass es einen Ort gibt, wo wir die Erfahrung machen dürfen, dass wir geliebte Kinder des Vaters im Himmel sind, dass wir geliebte Tochter und geliebter Sohn des Vaters im Himmel sind und dass das eine Wirklichkeit ist, eine Realität, etwas, was uns verändert, was noch nicht im Alltag sofort die Dinge auf den Punkt bringt und neu ordnet und gut macht, das nicht, aber was uns vielleicht aus einer anderen Kraft und Möglichkeit heraus auch leben lässt. Deshalb die Einladung, vielleicht wird es auch ein bisschen so ein Gedanke sein, den wir mit in Freizeit hineinnehmen können diese Woche oder in alles, wie wir dann an unseren Stellen unterwegs sind, diesen Ort zu suchen, diesen Ort auch immer wieder aufzusuchen, wo wir Gott begegnen und der Wirklichkeit seiner Liebe. Eine Einladung auch jetzt, wenn wir im Lobpreis sind, im Gebet. Auch da dürfen wir uns einfach neu Gott hinhalten, ganz persönlich. Wir dürfen auch für uns beten lassen, wenn wir das empfinden, dass es gut ist, diese Sehnsucht oder den Wunsch auch auszudrücken, wo wir einfach uns orientieren und bei Gott einfinden und uns von seiner Liebe auch berühren lassen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich unseren Vater nennen dürfen. Durch dich, Herr Jesus Christus. Und die Liebe, die du erlebt hast, die du erfahren hast, hast du nicht für dich behalten, sondern bindest uns Menschen mit ein, möchtest, dass wir mit dabei sind. Hast für deine Jünger den Wunsch gehabt, dass sie deine Liebe erfahren, die Liebe des Vaters erfahren und hast diesen Wunsch bis heute, dass wir aus diesem Mittelpunkt, aus dieser Sicherheit, aus diesem Ort der Geborgenheit, der Kraft, der Fülle heraus leben können. Und dass das etwas mit uns macht, mit uns persönlich, aber auch mit unserem Miteinander und mit der Art, wie wir hier in dieser Welt leben und unterwegs sind. Herr, danke, dass wir uns immer wieder neu dir hinhalten dürfen. Aus jeder Situation heraus, wo wir empfinden, das Leben läuft gerade gut, es läuft alles rund oder wo es holprig ist. Danke, Herr, dass wir aus jeder Situation heraus uns dir hinhalten dürfen und neu bitten, dass deine Gegenwart, dein Geist unsere Herzen erfüllt und dass deine Liebe ausgegossen wird in unsere Herzen zum Heil, zur neuen Kraft, zur Freude, zu einer hoffnungsvollen und zuversichtlichen Lebensweise. Danke, Herr, dass du jetzt auch unter uns bist und wirke weiter auch im Lob, in der Anbetung, wenn wir vor dir sind. Amen.